Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Es ist noch keine Woche her, da haben wir über Mikronährstoffe gesprochen. Und obwohl wir ja eigentlich immer alle zwei Wochen erscheinen, kommen wir heute mit einer Sonderfolge. Der Anlass dazu ist, dass mein Kollege Felix heute im Podcaststudio mit mir sitzt. Hallo Felix.
Hallo Erik.
Ja, das ist eigentlich auch schon der Anlass, oder? Fällt dir noch was ein?
Das ist der Anlass, dass ich hier sitze. Ist der Anlass.
Ja. Nein, Spaß.
Ich dachte, wir machen jetzt hier einen riesigen Trommelwirbel und Pauken und Trompeten und alles Mögliche, denn das neue Gravelbike-Magazin ist da. Hurra!
Yay! Sehr gut.
Und das ist der Anlass, so.
Ach so, ich dachte, ja. Es geht darum, du hast mir übrigens gesagt, du willst mit mir wegen dir eine Podcast-Folge machen.
Das war ein anderer Anlass.
Ach so.
Aber das machen wir später.
Aber ich finde den Anlass sehr schön, denn du hast schon gesagt, die neue Gravelbike ist am Kiosk. Und es gibt ja noch eine zweite Ankündigung zum Thema Gravelbike.
Genau, die ist am Kiosk, die neue Ausgabe. Geneigte Leser und Leserinnen werden merken, das ist ein bisschen früher als in den vergangenen Jahren. Und das hat einen guten Grund, denn das Gravelbike-Magazin gibt's in diesem Jahr viermal.
Nicht schlecht.
Und noch dazu könnt ihr euch das jetzt auch nach Hause bestellen. Und zwar alle vier Hefte auf einmal. Also die kommen nicht auf einmal, sondern immer, wenn sie erscheinen. Ne? Früher hätte man das Abo genannt. Das ist aber irgendwie nicht mehr cool. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Dauerregelbezug, keine Ahnung, mit Prämie. Egal, holt euch das Heft, holt euch alle Hefte, die es gibt, und holt sie euch vor allem im formerly known as Abo-Format.
Wir packen euch auch noch mal einen Link in die Shownotes, wo ihr das Abo abschließen könnt und wo ihr das Heft auch digital beziehen könnt, falls ihr den Weg zum Kiosk nicht findet oder der euch zu weit ist oder es bei euch keinen Kiosk gibt.
Vor allem haben wir natürlich ganz viele tolle Gründe, warum ihr das Heft unbedingt euch holen müsst. Spannende Geschichten im Heft über Bikepacking auf Island, über aktuelle Bikes, über Traumräder, über tolle Regionen wie zum Beispiel Graveln an der Algarve-Küste in Portugal, Kinder-Gravel-Bikes und. Und eine Geschichte, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist ein Porträt über eine ganz besondere Gravel-Bikerin und Bikepackerin, nämlich Wiebke Lühmann. Und mit der haben wir gesprochen für das Heft und haben auch eine Podcast-Folge daraus gemacht.
Ach so, ja.
Und das Gespräch, das wir mit dir aufgezeichnet haben für das Heft, das kommt jetzt.
Ja, würde ich sagen, sagt man beim Podcast noch Film ab?
Mats ab. Kamera ab nicht, Ton ab, Rad ab.
Egal, wir lassen jetzt das Interview einfach laufen.
Viel Spaß. Hallo Wiebke.
Moin Felix, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen ein bisschen mit Wiebke sprechen, die ja recht bekannt ist in der Gravelbike- und Bikepacking- und Radsportszene überhaupt, über ihre Abenteuer, die sie so treibt und getrieben hat in den letzten Jahren, und generell ein bisschen was über sie als Mensch und Fahrradfahrerin erfahren. Ich bin gespannt und ich steige mal ein direkt mit unseren 10 wirklich wichtigen Rennradfragen, die natürlich auch entsprechend des Anlasses eher zu den wirklich wichtigen Gravelbike-Fragen heute mutieren. Und damit geht's auch direkt mal los, Wiebke. Rennrad oder Gravelbike?
Gravel.
Eine ganz schwierige Frage zum Anfang. Schlauch oder tubeless?
Tubeless.
Einfach oder zweifach?
Einfach.
Du merkst, es wird so Stück für Stück schwerer. Hinten raus kommen die richtig fiesen Fragen.
Bin gespannt.
Meer oder Berge?
Berge.
Espresso oder Flat White?
Flat White.
Sonderfrage mit Kuhmilch oder Hafer?
Mal so.
Frieren oder schwitzen?
Schwitzen.
Instagram oder TikTok?
Insta.
Lieber ein paar Gramm weniger Gewicht am Rahmen oder lieber eine richtig coole Lackierung?
Coole Lackierung.
Die beste Region zum Radfahren ever?
Freiburg.
Und was sind deine drei unverzichtbaren Begleiter bei einer Bikepacking-Tour?
Mein Zelt, mein Telefon und mein Helm.
Okay, sehr safe.
Gute Reihenfolge auch.
Ja. Wiebke, kannst du dich an den Moment oder die Situation in deinem Leben erinnern, als dir bewusst geworden ist, dass du Radfahren nicht nur so als Hobby oder als Sport machen möchtest und machen kannst, sondern dass es irgendwie auch zu deinem Beruf werden könnte?
Ja, es war auf jeden Fall so ein bisschen fließender Übergang, weil ich es ja zuallererst tatsächlich als Praktikum auch, also ich war in Berlin und habe bei 8bar Social Media und Marketing gemacht. Da war das ja schon so als Praktikantin ein Teil so vom Beruf, aber dass ich das jetzt als Selbstständigkeit irgendwann mal so voll ausleben darf, das war mir ganz lange nicht bewusst. Und auch, dass es also überhaupt so zu meinem Hobby geworden ist, also das war auch schon ein Prozess, also alles davon, weil ich bin jetzt nicht aus einer Radsportfamilie oder so oder mir das irgendwie alles so ein bisschen selbst überlegt und selbst angeeignet, und das ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, würde ich sagen, ja.
Das heißt, du standest nicht irgendwann so an dieser Kreuzung und musstest dann entscheiden, links oder rechts, sondern es ist so peu à peu gewachsen und passiert und auf einmal war es so, wie es war.
Ja, ich habe irgendwann mal die verrückte Idee gehabt, im Urlaub war das, eine Bewerbung zu schreiben für diese Stelle, auch initiativ bei 8bar, und war da zu dem Zeitpunkt sehr unglücklich in so einem anderen Praktikum. Also in meinem Studiengang war es Pflicht, ein Jahr lang Praktika zu machen in allen möglichen Bereichen, weil ich auf Berufsschullehramt studiert habe, und für das Lehramt braucht man Berufserfahrung und entweder man macht eine Ausbildung oder man macht ein Jahr lang Praktika. Und da ich keine Ausbildung gemacht habe, war dann der Weg so über die Praktika, und da war ich in so einem Industrieunternehmen und ziemlich unglücklich im strategischen Marketing, Business Development, und ich habe das gar nicht gefühlt und dachte, ich brauche irgendwas Handfesteres, wo ich das Produkt mag oder mich damit identifizieren kann. Und dann war das so voll der mutige Schritt, überhaupt in diese Fahrradindustrie erstmal so reinzugehen, auch wenn es nur halt dieses kurze Praktikum war. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, die Leute waren so cool, und dann war das, ja, es kam sehr natürlich, dann auch dabei zu bleiben. Und statt Geld habe ich dann mein erstes Gravelbike verdient und bin mit dem Fahrrad dann nach Kolumbien geflogen und habe dann meine erste Bikepacking-Tour gemacht.
Mal kurz zurück, wann war das mit 8bar? Wann hast du das Praktikum gemacht?
2018.
Was ist ganz lustig, hier ist nämlich eben gerade ein 8bar Gravelbike zum Testen reingeschoben worden. Vor 5 Minuten.
Hammer. Ja, und das war tatsächlich wieder neue, glaube ich.
Das war tatsächlich ein, das wusste ich noch nicht. Also die Geschichte von dir kannte ich noch gar nicht. Ja. Was hast du studiert?
Wirtschaftspädagogik und Englisch. Wie gesagt, es ist so ein Berufsschullehramt. Aber auch immer mit so einem Plan B im Hinterkopf, mal mit Wirtschaftspädagogik auch in die Wirtschaftspsychologie oder irgendwie halt in die Industrie, in die Wirtschaft gehen kann. Und durch diese ganzen Praktika halt auch wirklich sehr viel praktische Erfahrung sammelt. Das ist ein cooler Studiengang. Kann ich empfehlen.
In
Für alle, die sich nicht so ganz sicher sind. Genau, in Göttingen und Konstanz.
Ja. Und bist dann von da nach Berlin gekommen oder hattest du vorher schon einen Berlin-Bezug?
Nee, gar nicht. Erstes Mal Berlin. Bin dann da bei meinem Patenonkel eingezogen für die 2 Monate, die das war. Und ja, direkt rein irgendwie.
Ja. Ja, cool. Und dann von Berlin direkt nach Kolumbien.
Ja, das Praktikum ging November, Dezember, und im Januar saß ich im Flieger nach Mexiko, und von Mexiko ging es dann nach Kolumbien, und da ist dann meine erste Tour sozusagen gestartet, und ich hatte gar keine Ahnung, aber jede Menge Bock, das einfach auszuprobieren. Kolumbien ist ja auch einfach ein sehr radsportbegeistertes Land. Viele hatten online davon geschwärmt. Ich kannte die alle nicht persönlich. Ich habe damals so Blogs und so gelesen. Und dann habe ich es einfach probiert, und Gravelbikes waren damals auch noch nicht wirklich in. Also das war echt so eine Mischung irgendwie so ein Reiserad Gravelbike mäßig habe ich mir dann aufgebaut mit Gepäckträger vorne und hinten. Und dann war es richtig, richtig cool. Und ich bin 7 Monate später erst wieder nach Hause gekommen.
Krass, ja, da ging das ja gerade so richtig los mit dem Gravelbike in Europa und in Deutschland. Aber hast du das dann einfach so gemacht? Bisher habe ich jetzt noch nicht den radsportlichen Bezug vor 8 Bar rausgehört. Also du wirst ja vorher schon irgendwie auch dann Rad gefahren sein. Ja, gehst jetzt nicht einfach so, ich habe jetzt ein Rad und dann gehe ich mal nach Kolumbien, weil da soll schön sein.
Ich habe 2 Jahre vorher mit dem Rennradfahren angefangen. Mein damaliger Freund ist bei so einem lokalen Radrennen mitgefahren und da habe ich zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen. Also ich war Zuschauerin bei dem Event und ich fand es so cool, diese Frauen zu sehen, wie die an mir vorbeigeflogen sind. Mhm. Und habe dann beschlossen, mir ein Rennrad zu kaufen, um es einfach selber auszuprobieren und bin damit dann immer ganz viel zur Arbeit gependelt und habe es mit ins Erasmus nach Spanien genommen und bin da die ersten Touren durchs Baskenland gefahren und habe dann mit Triathlon angefangen. Triathlon war irgendwie meine erste große, mit dem Rennrad die erste große sinnvolle Sportart für mich, so, weil ich fand so Rennen auch ziemlich stressig. Aber beim Triathlon fährt ja jeder auch so ein bisschen Einzelzeit fahren und jeder für sich und trotzdem im Team. Ich hatte dann ein cooles Team in Göttingen und so ging das alles los, irgendwie sehr so mein Lifestyle zu von, keine Ahnung, am Wochenende Party zu am Wochenende Wettkampf. Und dann wollte ich zwischen Bachelor und Master verreisen und dann aber das Fahrradfahren oder den Sport nicht zu Hause lassen. Und dann habe ich das Fahrrad gepackt, statt den Rucksack.
Aber das klingt ja nach einer wahnsinnig kondensierten Entwicklung innerhalb von 2 Jahren mit Rennradfahren anfangen, dann Triathlon, dann Gravelbike und dann ein bisschen Kolumbien.
Ja.
Krass, nicht schlecht.
Ja, aber es war richtig so. Also ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch keine Lust, in Deutschland erstmal Testtouren zu machen. Also mich hat es irgendwie mehr gelockt, wirklich was auszuprobieren, was ganz Neues. Und auch Spanisch zu lernen. Ich wollte unbedingt Spanisch lernen. Und in Südamerika geht das halt alles total gut. Es ist einfach, es lohnt sich. Und ich fliege auch nicht so gerne. Ich finde es nicht so cool, für eine Woche irgendwo weit weg zu fliegen, sondern ich wollte halt die Zeit dann wirklich nutzen und hatte halt dieses gute halbe Jahr. Also
und dann bist du,
kam viel
dann,
zusammen.
Dann bist du so der Typ eher nicht zu lange vorbereiten, nicht overthinking, sondern komm einfach los, reinstürzen und dann mal unterwegs gucken, was so passiert.
Ja, jetzt zurückblicken kann man sagen, genauso wie du es beschreibst, war es. Aber ich habe mir schon den Kopf zerbrochen und auch geplant und vorbereitet und wie gesagt alles studiert, was ich so an Infos finden konnte. Und immer mit dem Backup, ich kann ja wieder nach Hause kommen. Also wir haben das größte Privileg und die größte Freiheit in Deutschland, dass wir zurückkommen können. Es ist nie eine Entscheidung, die unser Leben verändert, sondern wir können immer wieder heimkehren. Und das, ja.
Ist das was halt du gelernt schön. Hast oder was war dir das vorher schon bewusst?
Das hat mir von Anfang an Sicherheit gegeben. Und ich habe damals auch zu meinen Eltern und so gesagt, jo, wenn ich mich unsicher fühle, wenn irgendwas passiert, ich bin dann halt schnell wieder da. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was mir immer auch die Kraft gibt, dann einfach loszufahren, weil du weißt halt nicht, was kommt. Aber darum geht's ja auch, dass du nicht weißt, was kommt. Und dadurch hat sich dann mein Radius immer ein bisschen weiter vergrößert. Und natürlich ist man dann irgendwann irgendwo im Hinterland, wo man jetzt nicht easy peasy mal schnell nach Hause fliegen kann. Aber dann ist man halt da und dann fühlt sich das auch schön und richtig an. Also es ist dann eher immer diese Angst vor der Angst, also dass man denkt, irgendwas könnte irgendwann passieren, man kann es noch gar nicht wissen. Aber deswegen kann ich nur ermutigen,
einfach gerade in Kolumbien und im Hinterland, ich weiß nicht, da gibt es ja vielleicht auch die eine oder andere Hacienda, da sollte man eher nicht falsch abbiegen.
Ja, also ich habe ausschließlich sehr, sehr freundliche Menschen in Kolumbien kennengelernt. Und auch
warst du dann alleine unterwegs auch oder komplett auf dich gestellt?
Ich bin alleine los und habe auch da von Anfang an sehr coole Leute gefunden, mit denen ich dann zusammengefahren bin. Immer mal wieder alleine, immer mal wieder mit anderen. Und das ist eigentlich so der beste Modus für mich, glaube ich, dieses hybride Solo-Reisen. Und es heißt immer alleine, aber man ist fast nirgendwo auf der Welt wirklich alleine. Es sind überall Menschen, es sind überall sehr, sehr freundliche Menschen. Und für mich ist es auch der Grund, warum ich fahre, um Menschen kennenzulernen und nicht um alleine und isoliert zu sein, sondern eigentlich, ich suche schon den Kontakt zu Menschen, besonders zu Frauen und fühle mich da sicher und inspiriert. Und das gibt mir ganz viel.
Ist das einfacher? Man hört diese Geschichte öfter ja mal, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wie nimmst du das wahr?
In Kontakt zu kommen, ja.
Gehen die Leute anders auf dich zu oder nehmen dich anders wahr?
Ja, und du bist auch viel empfänglicher, weil du hast ja keine Fensterscheiben. Du bist einfach direkt unmittelbar mit den Leuten am Straßenrand im Gespräch oder die sehen dich, du siehst die, du winkst, du lächelst. Also man begrüßt sich halt viel mehr, auch andere Fahrradfahrer natürlich, aber man ist halt viel mehr im Austausch, als wenn man mit dem Auto irgendwo durchrast. Man muss auch viel mehr anhalten, man ist öfter, der Radius ist halt klar größer als zu Fuß, aber halt auch nicht so groß und man hält viel an, man braucht viel Unterstützung, Hilfe, Schlafplätze, Wasser, whatever. Und dadurch natürlich ist man sehr, sehr nah dran, ja, schon sagen.
Warst du vor dem Radfahren auch schon so gerne unterwegs?
Ja. Ich habe meine erste Soloreise mit 13 gemacht. War da in Spanien in so einem Jugendcamp. Ja. Und dann mit 16 ein Jahr in den USA. Schüleraustausch, auch ganz weit weg in so einem Dorf, wo noch nie vorher ein Schüleraustausch stattgefunden hat. War auch ziemlich extrem. Also da hatte ich sehr viel Heimweh, aber hab's irgendwie durchgezogen. Hab da dann Englisch gelernt und einfach auch diesen Komfort in anderen Sprachen und Kulturen unterwegs zu sein, auch wenn es natürlich nur USA war, was ja sehr westlich ist, sehr ähnlich zu uns. Genau, und dann von da an immer mal wieder auch weiter weg, Australien, Südostasien und so mit dem Rucksack dann, bis irgendwann das Fahrrad kam.
Okay. Mit 13, was haben denn deine Eltern da gesagt?
Ach, die haben das verstanden. Also es war halt so ein organisiertes Jugendcamp, ne? Also ich kannte da zwar keinen, als ich los bin, aber es war mit Betreuer und so. Und die haben, also ich bin ja eine Zwillingsschwester, ich habe ja noch einen Zwilling. Und die haben uns da immer sehr unterstützt, dass wir jeder unser Ding machen können. Meine Schwester ist dann auf dem Reiterhof und ich bin halt da irgendwie damit gefahren. Und für uns war es halt wichtig, dass wir auch beide ein eigenes Leben haben und nicht nur immer im Doppelpack auftreten. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was die damals gesagt haben, das ist schon ein bisschen länger her. Es war cool.
Ja, aber es ist ja voll praktisch mit Zwillingsschwester. Fährt die auch Fahrrad?
Ja, auch. Aber die hat auch Kinder.
Du ja sagen, oder ein Kind. Ich fahre jetzt nach Südafrika und fahre aber immer nur jeden zweiten Tag. Voll gut.
Ja, ich hab sie auch gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mal als Double irgendwo aufzutreten. Das wäre witzig.
Oh, stimmt. So Podiumsdiskussion oder weiß ich nicht, so Podcastaufnahmen oder so. Geh du da mal hin.
Ja, oder so ein großer Vortrag, wo ich mir jetzt schon in die Hosen mache. Das wäre doch cool, wenn sie das einfach machen könnte.
Als ich dich kennengelernt habe, da hast du noch in Konstanz studiert. Und so der nächste Move, den ich dann mitbekommen habe, der war ins Rheinland zu reisen. Das war aber, glaube ich, schon 22 oder so den Dreh. Was ist da zwischendurch noch passiert? Also Kolumbien war 2018
oder 19? Ja, dann kam Corona. Ich glaube, da war dann halt
guter Punkt.
Corona-mäßig viel los. Fahrradindustrie hat geboomt. Ich habe so ein paar kleine Reisen durch Europa gemacht und habe mich im Bikepacking weiterentwickelt. Habe zum ersten Mal eine Arschrakete gepackt, habe meine ersten Gravel-Events Orbit-Serie, so ein bisschen Ultracycling-Luft geschnuppert. Und dann habe ich meine Masterarbeit geschrieben und bin nach Köln gezogen, beziehungsweise ja auch kurz mal nach Bonn. und habe da dann ja. Ja, habe ich auch gehört. War es auch, aber Freiburg war dann doch noch schöner, muss ich zugeben. Da bin ich dann nämlich anschließend hingezogen, nachdem ich den Trip ans Nordkap gemacht habe. Und ja, dann ging es auch Schlag auf Schlag mit der Planung für Afrika. Also, ja.
Du bist viel zu schnell hier für
mich. In dem Tempo weiter.
Ja. Genau wie auf dem Rad bist du auch jetzt hier schon wieder viel zu schnell für mich. Nochmal kurz zurück nach Köln. Also du warst ja auch da eigentlich nicht wirklich so sehr stetig in Köln, sondern relativ schnell auch mit dem Van die ganze Zeit unterwegs, bist irgendwie quer durch, ich weiß gar nicht, war das nur Deutschland oder Europa gefahren zu Events und hast Veranstaltungen selber auch gemacht. Also das zieht sich da auch da so ein bisschen fort. Dieses Ich sitze jetzt einfach mal vom 9 to 5 eine Woche lang im Büro. Das ist nicht so ganz deins, oder?
Ja, das war perfekt bei Reisen. Ich war so froh, dass ich mich da ausprobieren durfte. Also ich hatte eine feste Anstellung, aber viele coole Projekte. Und genau die Horizon Van Tour war eins davon. Und da war ich, glaube, 2 Monate unterwegs mit dem Van, mit meinen Fahrrädern im Kofferraum. Mhm. Und habe richtig coole Städte kennengelernt, richtig coole Leute. Immer Halligalli bei diesen Ausfahrten. Und ja, das war perfekt. Perfekter Berufseinstieg. Genau. Und konnte das dann auch verbinden. Also ich war da zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen als Content-Creatorin auch selber. Also Leute sind auch teilweise zu diesen Rides gekommen, weil sie mich kannten und weil sie dann halt Ryzen irgendwie kennenlernen wollten oder was auch immer. Und ich habe das dann auch verbunden, diese organisierten Rides, mit anderen Events, wo ich auch selber teilgenommen habe. Und dann war das echt eine coole Mischung aus Beruf und Alltag und Abenteuer. Ja.
Und es gab immer guten Kaffee bei dir.
Stimmt. Warst du mal dabei?
Wir waren in bei den Gravel Games doch zusammen da. Unterwegs mit Enduro, warst du da?
Da habe ich aber, glaub, da war ich dann da auch so ein bisschen undercover, oder? Da haben wir nicht im Van. Haben wir Kaffee getrunken, aber sonst keine Rides.
Es gab Kaffee im Van und meine Siebträgermaschine hat gerade den Geist aufgegeben, deshalb erinnere ich mich.
Cool.
An jede Gelegenheit was guten Kaffee gehabt, denn hier ist gerade nichts damit.
Ach,
das tut ein bisschen weh.
Muss man wieder nach Freiburg kommen. Ist immer noch kaputt, die Siebträgermaschine.
Sie ist jetzt kaputt, genau, gerade ganz frisch. Ich muss die mal zum Service bringen.
Oh ja.
Und das ist ja ganz schön teuer, verdammt.
Oh.
Du hast es gerade schon angesprochen. Du warst vergleichsweise früh sehr aktiv auf Social Media. Teils für Arbeitgeber / Kunden, aber auch für dich selber. Was findest du oder gerade für dich, welche Rolle spielen Instagram und Facebook und Co., wenn man mit Radfahren und Abenteuern so den Lebensunterhalt verdienen möchte?
Also für mich war das die größte Motivation, meine Geschichten zu teilen, weil es die damals noch kaum gab, also Geschichten von Frauen im Radsport. Ich habe gerade jetzt gestern drüber nachgedacht, dass ich genau vor 10 Jahren eigentlich angefangen habe. Also vor 10 Jahren habe ich mir das erste Rennrad gekauft und da war es noch 6 Jahre vor der ersten Neuauflage der Tour de France der Frauen. Also 6 Jahre lang waren da Frauen einfach noch gar nicht sichtbar, auch nicht im Fernsehen. Es gab einfach im Radladen, du bist in den Radladen gegangen, es gab da einfach keine gute Beratung für Frauen, es gab keine Bips für Frauen, es gab das einfach alles nicht. Und dadurch habe ich eigentlich angefangen, weil ich so dachte, hey, es ist so geil, es verändert gerade alles bei mir, es verändert mein Radius, mein Selbstwertgefühl, meine Selbstwirksamkeit, wie ich durch mein Leben gehe, was ich jetzt hier alles noch Cooles entdecken kann. Und das will ich halt teilen, weil es für mich einfach so viel bedeutet. Und da war halt Instagram für mich eine coole Plattform, weil ich eh gerne Fotos gemacht habe und auch gerne geschrieben habe. Und damals war das ja ganz entspannt, aber ein Post schnell gemacht. Heutzutage dauert das alles irgendwie gefühlt länger, weil die Posts länger werden und 20 Bilder statt einem und dann auch Video und keine Ahnung. Und damals, es war einfach, hat einfach Spaß gemacht. Also deswegen habe ich es ja dann auch beruflich für Brands gemacht und habe gemerkt, okay, es liegt mir irgendwie und ich kann da auch noch ganz viel lernen. Und da sind echte Menschen, die schreiben mir da Nachrichten und die wollen was wissen oder die inspirieren mich zurück. Und es war einfach immer ein cooler Austausch. Und ich habe damals auch nach Kolumbien angefangen, ein Buch zu schreiben, was ich nie veröffentlicht habe oder wo ich nie weitergemacht habe. Es ist nur 30 Seiten. Und ich habe da jetzt die Tage nochmal reingelesen und habe über, also meine eigenen Gedanken, fand ich nochmal sehr spannend, weil ich habe dann nach den ersten 500 Kilometern in Kolumbien den ersten Post gemacht und geschrieben, wie ich durch den ersten Post selbst begriffen habe, was ich da eigentlich gerade erlebe und mache und dass ich einfach irgendwo hingeflogen bin, wo ich niemanden kannte und gerade eine Sprache lerne, die ich noch nicht beherrschte vorher und so. Und durch Social Media habe ich dann selber über mich begriffen, dass ich ja in dieser Welt einfach jetzt Teil bin oder weiß ich nicht, da mir neue Wege erschließen kann und so weiter. Und das also irgendwie so ein bisschen so ein Teil von diesem Prozess, weil ich glaube, als Frau spiegelt dir häufig halt auch keiner, dass du dazugehörst oder es kommt halt keiner und sagt, kauf dir doch mal ein Rennrad, fang doch mal an mit Rennradfahren, sondern du musst es halt selber erstmal wollen oder zumindest war es bei mir so. Und da hat mir halt Social Media geholfen, mich selbst zu verstehen und ja.
Ja, und du hast eine sehr starke Nähe oder zumindest die Möglichkeit einer starken Nähe direkt halt zur Community, ne, die auf anderen Wegen, zumindest früher, schwer zu erreichen war.
Ja, genau. Du hast dich vernetzen können mit Leuten, mit denen ich auch heute immer noch in Kontakt bin. Also es ging dann ja auch früh los mit The Women All Right, wo wir uns als 8 Frauen aus ganz Deutschland während Corona zusammengeschlossen haben und uns gegenseitig empowert haben irgendwie. Und auch ein cooler Austausch. Das hatte ich halt sonst nicht in meinem Umfeld und dadurch habe ich schnell Gleichgesinnte gefunden und Freundinnen gefunden, mit denen es halt voll Spaß gemacht hat, auch zusammen Rad zu fahren, aber auch einfach drüber zu reden oder Tipps zu bekommen und ja, so eine Sichtbarkeit zu erlangen. Auch ja, war irgendwie immer wichtig für mich, dass ich andere Vorbilder habe und die habe ich mir dann gesucht und habe dann aber auch gleichzeitig sozusagen gesagt, hey komm, vielleicht bin ich ja auch ein Vorbild und dann habe ich halt meine Sachen auch geteilt.
Ja. Du hattest ja auch Vorbilder, wie du eben gesagt hast, in dem ersten Rennen, wo Frauen an dir vorbeigeflogen sind und du irgendwie dachtest, das will ich auch machen. Wie nimmst du die Veränderung wahr jetzt über die letzten 10 Jahre? Ist ja eigentlich ein wirklich schöner Punkt, um mal Revue passieren zu lassen. Was ist passiert im Frauenradsport? Tour de France hast du schon angesprochen, aber auch generell auf den Straßen einfach so bei den Events. Wie nimmst du es wahr?
Ich bin ja in Freiburg, auch, ich glaube auch deshalb, weil hier ist es 50-50, würde ich fast sagen. Also hier sind so viele Mädels unterwegs auf den Straßen, gerade auch dank der ganzen Gravelbikes. Bei jeder Ausfahrt sind mittlerweile Mädels am Start. Es läuft im Fernsehen, es gibt in den ganzen Magazinen regelmäßig auch Features von Frauen. Es ist zwar immer noch nicht irgendwie komplett gleich, es ist immer noch, ich glaube, auch keine Selbstverständlichkeit, dass das so ist. Aber es gibt überall Frauen und es gibt auch, wie gesagt, die ganze Industrie hat sich ja auch den Markt erschlossen und hat auch gecheckt, okay, Frauen kaufen auch Fahrräder, kaufen auch teure Fahrräder und so weiter. Es gibt coole Gravel-Flinter-Rides oder auch Road-Flinter-Rides. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt viel, viel sichtbarer und viel mehr Normalität. Und da hat sich einfach extrem viel gewandelt. Und es ist auch normal, dass wir drüber reden. Es ist normal, dass wir dazugehören. Ich kann mich an so viele Events erinnern, wo ich halt gefühlt die einzige Frau war oder auch so Panel-Diskussionen, Innsbruck Gravel vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Es war einfach ein anderer Schnack, nur mit Männern. Immer habe ich im Event gefühlt. Und da war damals auch Achtbar sehr fortschrittlich. Wir waren damals schon ein Gravel-Frauenteam 2020 mit Jule Schumacher und Steffi. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie mein Name heißt. Waren wir halt so ein Gravel-Frauenteam und das war irgendwie total cool. Ja.
Und hast du das Gefühl, ist das jetzt ein Selbstläufer? Wird das immer weitergehen und weiter wachsen oder muss man da trotzdem auch dranbleiben?
Nee, es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Ich glaube auch, das Tour de France der Frauen ist ein Event, was viel Aufmerksamkeit bekommt und wo es medial, wo viel passiert. Aber es gibt ganz, ganz viele kleine Events, die nicht gesehen werden und die auch immer noch am Rande so stattfinden. Ich glaube auch, diese Lotto Ladies Tour in Thüringen wurde ja auch eingestampft wegen fehlender Sponsoren.
Das ist echt,
also,
echt schade.
Genau, und es war ja das bedeutendste Frauen-Event in Deutschland, glaube ich, ne?
Ja, und auch sehr traditionsreich.
Mhm. Und das passiert dann halt trotzdem. Und da muss man sich halt, also das muss man auch sehen, darüber muss man reden. Und eben nur, weil es halt ein großes Event im Jahr gibt, heißt das nicht, dass es jetzt insgesamt den Frauen überall in den Profi-Sportarten, es gibt ja auch voll viele Rad-Nischen-Sportarten, nach wie vor, dass es den allen gut geht. Also es ist immer noch total viel Potenzial. Und genau, auch die, also Mindestlohn und Co. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo es immer noch nicht gleich ist. Und ich merke es auch bei meinen Sponsoren. Also es gab mal, ich glaube, vor so 2 Jahren, als es halt losging mit Tour de France der Frauen, auch tatsächlich so einen, okay, krass, wir haben es gecheckt, wir müssen mehr in Frauensport investieren, wir brauchen mehr Frauenvorbilder, damit auch die Kundinnen sozusagen kommen und so. Und das war mal so ein bisschen so ein Boom. Und jetzt bin ich ich arbeite ja mit ganz vielen Brands zusammen, dadurch habe ich halt einfach so diese Industrie-Insights auch. Und bei manchen bin ich jetzt die einzige Frau, die übergeblieben ist. Und die anderen wurden alle nicht verlängert. Und jetzt geht's wieder zurück zu, also es ist immer so, es ist halt einfach ein stetiges Ding. Und ich finde, Brands können jetzt nicht einfach aufhören, nur weil es jetzt 1-2 große Events gibt, die Frauen auch weiterhin zu unterstützen oder halt auch sichtbar zu machen. Also ich glaube, es ist immer noch sehr viel, sehr männerdominiert, halt vor allem in der Industrie. Deswegen feiere ich auch sehr diese Frauenkollektive wie Women in Cycling, die sich ja auch von der Industrieseite her zusammengeschlossen haben.
Und das ist wahrscheinlich der Punkt, ne, dass du die Frauen an den entscheidenden Stellen brauchst, wo halt auch die Entscheidungen getroffen werden, damit es wirklich sich nachhaltig verändert.
Genau. Das ist nachhaltig, ist auf jeden Fall noch nicht da. Es hat sich total viel gemacht und gedreht und es ist mega geil, aber es ist kein Selbstläufer.
Gravel hast du gerade schon angesprochen. Da war zumindest in meiner Wahrnehmung vielleicht auch kombiniert mit der Corona-Pandemie von Anfang an der Frauenanteil sehr hoch und auch im sich damals entwickelnden professionellen oder racigen Teil waren die Frauen relativ schnell ziemlich stark mit dabei, anders als auf der Straße und gerade auch bei den Rennen mit einer Präsenz, mit Reichweite und teilweise auch ziemlich schnell mit gleichen Preisgeldern. Hast du das Gefühl, dass das wiederum auch auf den Straßenradsport abgefärbt hat?
Also es hat auf jeden Fall einen Effekt generell für den Radsport, denke ich. Und hoffentlich, ja, also wenn es eine positive Entwicklung ist, dann hoffe ich, dass das da auch die Sponsoren und die Zuschauer und die Organisatoren und so gecheckt haben, wie cool das ist und wie viel das auch positiv verändern kann. Und beim Gravel ist es halt echt richtig, richtig cool, wie spannend es einfach ist und wie, ja, es ist einfach so ein bisschen so eine Rockstar-Rennrad-Version und richtig geile Events, richtig geile Fahrerinnen, richtig geile Berichterstattung. Es macht halt total Spaß, dazu zu schauen. Ich hoffe, dass das dadurch auch immer mehr Leute checken, dass Frauenradsport nicht langweilig ist und dass auch Frauen einfach mega krasse Leistungen da zeigen. Auf jeden Fall.
Meinst du, in dem Prozess spielt Social Media auch eine Rolle, weil Einzelpersonen und halt gerade auch Frauen hier eher die Möglichkeit hatten und haben, für sich eine Sichtbarkeit zu schaffen, vielleicht auch eine Brand aufzubauen, ohne dass sie dafür irgendjemanden brauchen, der der sie, weiß nicht, unter Vertrag nimmt oder so, sondern dass man einfach für sich loslegen kann und sagen, hey, hier bin ich, ich kann gut Radfahren, ich habe meine Erfolge und dadurch eine Community aufbaut und auf sich aufmerksam macht.
Mhm, safe. Ich glaube, Social Media ist immer ein Spiegel auch der Gesellschaft und den Entwicklungen, so was so passiert auf jeden Fall. Und trotzdem darf man auch nicht unterschätzen, dass natürlich die, also ich glaube, dass da viele Leute auch echt richtig viel Zeit rein investieren und trotzdem nicht gesehen werden. Mhm. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele große Accounts, also sehr viele große Accounts sind weiblich geführt und da können wir unsere Stärken in der Kommunikation auch einfach sehr gut zeigen. Mhm. Und es ist natürlich mega cool, wenn das dann auch in Sponsorings und Co. führt, dass die Leute dann auch wirklich davon leben können. Und das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne da nicht die ganzen Zahlen, aber wäre natürlich cool, wenn die Reichweite da auch, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt da auch eine Gender Pay Gap, aber ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn dadurch auch, ja, die Reichweiten bezahlt sind und klar, die Leute davon leben können und sich einfach was aufbauen können, weil es halt die Leute konsumieren so viel Social Media mehr als manche andere Formate, von daher, ja.
Mhm. Wenn du jetzt im Jahr 2026, wenn dir eine 10 Jahre jüngere Wiebke über den Weg laufen würde und dich fragt, was soll ich machen, würdest du ihr raten, in diese Richtung zu gehen und auf Social Media zu setzen oder hat sich das mittlerweile verändert?
Ich tue mir da immer schwer, das so uneingeschränkt irgendwie zu empfehlen, weil ich glaube, Social Media, wie gesagt, für manche funktioniert es halt nicht, für andere funktioniert es. Das ist halt nicht so schwarz-weiß und man braucht auch wirklich ein sehr gesundes Selbstwertsystem, Gerüst, wie auch immer, um da nicht unterzugehen, um halt auch mit beiden Beinen auf dem echten Boden stehen zu bleiben. Aber es ist, wenn es einem Spaß macht und wenn man dadurch sich auch kreativ irgendwie gerne auslebt, auf jeden Fall ein cooler Weg, mit wenig Investitionen seine Geschichten zu erzählen und warum nicht? Also ich habe damals gesagt, dass ja, die coolen Geschichten fehlen da halt. Es war da ja damals schon irgendwie so ja, auch Influencer zu sein, war damals irgendwie ganz schlimm und war irgendwie so ein böses Wort gefühlt. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, wenn es für die richtige Sache ist oder wenn du das aus deinem Herzen heraus machst, warum nicht? Ja, von daher ist eine große, große Frage. Aber ich glaube schon, dass Social Media unterm Strich auf jeden Fall dem Frauenradsport extrem gut getan hat. Und eben eine Sichtbarkeit, die durch die klassischen Medien vorher nicht so einfach zu bekommen war.
Hat es eigentlich deine Sicht oder deine Wahrnehmung des Radfahrens selber verändert? Also dieses, vielleicht, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt hier unterwegs und es ist eigentlich ganz schön, aber ich muss auf jeden Fall nachher den Post noch machen oder das Reel noch hochladen über den Tag und das stresst mich irgendwie oder perlt das an dir ab eher?
Ich denke, man muss schon sein Hobby und seine Leidenschaft ein bisschen beschützen davor, dass man dann zu sehr den Fokus verliert oder auch das, was eigentlich wichtig ist. Und ich habe immer gesagt und ich sage es auch immer noch heute, dass das echte Leben immer krasser und schöner und wichtiger ist als das Online-Leben. Also das echte Leben ist das, was zählt. Und Social Media ist ein bisschen die Verlängerung davon und eben der Spiegel davon, aber es kann nicht andersrum sein. Und auf meinen Reisen jetzt wäre es auf jeden Fall gelogen zu sagen, es beschäftigt mich nicht oder es ist kein zusätzlicher Druck irgendwo auch. Also meine erste Radreise durch Kolumbien, da kannte mich niemand, da habe ich einfach gemacht, was ich wollte. Das war eine andere Freiheit, als wenn ich halt jetzt wirklich mit Ansage irgendwie wo lang fahre. Also immer wenn in dem Moment, wo du etwas announced online, wollen halt Leute wissen, wie geht's aus. Und damals habe ich halt dann announced, ich fahre jetzt durch Afrika und da sind ganz viele gefolgt, die, glaube ich, sehen wollten, wie ich scheiter, so wie ich es halt nicht schaffe. Oder also man hat halt immer das Gefühl, es sind sowohl wohlgesonnene als auch irgendwie Leute, die halt dran zweifeln und das baut schon so ein bisschen so einen Druck auf, auch wenn es halt echt eben nicht real ist, sondern halt irgendwie alles so eine Gedankenwolke. Aber ja, es ist auf
jeden Fall da. Klingt so ein bisschen Reality-TV oder so, dass die Leute sich daran ergötzen, dass du deine Ziele nicht erreichst oder kaputt gehst daran.
Ja, oder keine Ahnung, halt irgendwie die nicht glauben, dass es sicher ist als Frau und so weiter. Mhm. Keine Ahnung, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es auch einfach Leute, die Afrika cool fanden. Aber ja, ich glaube, man muss sich da halt echt ganz gut aufstellen. Und man hat dann halt mal einen Pausentag, wo man eben das Reel schneidet und nicht wie alle anderen irgendwie nur chillt und schläft und Serien guckt. Aber das ist dann halt der Beruf und oder das, wie ich mir das finanziere. Und das ist ja auch ein mega krasses Privileg. Also es ist alles echt eine crazy Welt, aber es ist immer so eine auch eine Balance aus echter Reise. Und ich mache es jetzt erstmal, deswegen gehe ich auch regelmäßig einfach mal offline und verschwinde dann für 3, 4, 5 Wochen. Wenn es sein muss, um einfach wieder klarzukommen und dann geht es irgendwie weiter, aber es ist, ja.
Und dann gibt es keine Beschwerden.
Halt in alle.
Wo bist du? Wir brauchen neuen Content. Melde dich.
Nein. Ich glaube, selbst wenn, also ich glaube, man überschätzt auch, dass die Leute einen irgendwie da brauchen oder so. Also es gibt ja Content ohne Ende und die ganzen Apps funktionieren ja auch sehr gut, dass man immer wieder neuen Content angezeigt bekommt und dann darf man sich auf jeden Fall nicht unter irgendwelchen Druck setzen lassen.
Ich höre dich gerade so ein bisschen schlechter.
Oh.
Keine Ahnung, ich kann jetzt ja nicht sehen, was du machst, aber irgendwie wurdest du gerade ein bisschen leise.
Okay.
Jetzt bist du sehr laut.
Ich drehe mich wieder zum Computer.
Okay, Afrika hast du jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Da müssen wir natürlich dringend zu kommen. Ich würde noch eine kleine Schleife vorher machen, denn du bist im Jahr vorher noch alleine von Hamburg ans Nordkap gefahren. Deine erste große Bikepacking-Tour war das jetzt offensichtlich nicht. Das habe ich mir als Frage hier aufgeschrieben, aber das hast du spätestens mit Kolumbien schon beantwortet. Trotzdem, war das schon Warmfahren für Afrika oder war das noch ganz weit weg von dieser Idee?
Ja, das war schon Warmfahren. Genau, das war Warmfahren, das war auch Testen oder auch auf jeden Fall das Nordkap fand ich mega cooler geografischer Punkt. Und es war Testen, was auch so klar Social Media, aber auch Film. Da haben wir unseren ersten Film gemacht, Fabi und ich. Und jetzt kommt bald der zweite Film. Und das war alles so ein bisschen testen und auch halt rauszugehen aus der Festanstellung und wieder, also ein bisschen mehr so dieses Gefühl von Freiheit zu haben und keine Verpflichtungen zu haben. Das war dann in meinem Urlaub von Ryzen und danach, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, habe ich dann gekündigt, halt mit dem Ziel Kapstadt. Ja. Das war schon so ein bisschen der große Plan, beziehungsweise habe ich unterwegs sehr, sehr viel drüber nachgedacht, nach Kapstadt zu fahren. Und dann wurde dann irgendwann aus dem Traum der Plan und aus dem Plan dann die Reise.
Mhm. 2023 bist du dann aufgebrochen zur Fahrt von Freiburg nach Südafrika. Ich höre jetzt schon raus, also du hast dich nicht einfach so ein bisschen ähnlich wie in Kolumbien eines Tages auf den Rad gesetzt und gesagt, ich bin da mal weg, sondern du hast schon länger geplant.
Ja, auf jeden Fall. Das ging halt ungefähr ein Jahr vorher los mit der Planung und mit allen möglichen Sachen checken, alle möglichen Sachen organisieren. Und es war auch doppelt so lang wie Kolumbien und alle meine Sachen, also ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Job mehr, ich habe alles aufgelöst hier, um möglichst frei unterwegs zu sein.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Afrika?
Ja, Afrika ist unser nächster Nachbar. Es ist nur 40 Minuten Fährfahrt von Spanien nach Marokko. Und ich hatte gar keine Vorstellung. Und irgendwie hat mich das Unwissen gereizt. Und keine Vorstellungskraft zu haben, wie ist es da? Und rauszufinden, wer ich bin, wenn alles irgendwie wieder anders und wieder neu wird. Auch einfach klimatisch und kulturell ist einfach was ganz, ganz Neues gewesen. Und ja, so richtig rein ins Extreme zu jumpen, fühlt sich für mich immer sehr, sehr gut an oder aufregend. Und ich lerne da ganz viel über die Welt und über mich. Und deswegen war Afrika irgendwie ein super Ziel, ohne zu fliegen, direkt dahin zu fahren. Mhm.
Also Afrika war das Ziel und du wolltest aber mit dem Rad auch die Anreise im Prinzip machen, genau, quer durch Europa.
Von der Haustür loszufahren. Mhm. Ja.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du viel über dich gelernt hast. Was lernt man so auf so einem Trip, was man noch nicht wusste vorher?
Ich glaube, man lernt vor allem auch seine eigenen schlechten Seiten kennen. Also wenn man wirklich mal schlechte Laune hat und nicht sich selbst, also man kann sich halt nicht ablenken. Man ist einfach sehr viel Zeit mit sich selbst und muss mit sich selber klarkommen. Man muss mit Heimweh klarkommen. Man muss einfach klarkommen, damit wirklich von einem Leben, wo du jeden Tag gefühlt 1000 Sachen machen kannst, zu einem Leben, wo du jeden Tag das Gleiche machst. Und das war schon eine krasse Umstellung für mich und ja, wieder irgendwie alles loszulassen, was man sich vorher aufgebaut hat. Und das ist teilweise schon ziemlich schmerzhaft und ich glaube, je älter wir werden, umso intensiver spürt man das. Auch dann, ich bin ja Tante hier in Deutschland und es sind so viele ja, Beziehungen, Freundschaften, Familie, die man dann halt nicht sieht und nicht pflegt und wo man echt einfach raus ist und ja, da lernt man irgendwie, worum es im Leben geht und was einem wichtig ist und bei jedem Mal, wo man eine neue Person kennenlernt, lernt man auch sich selber wieder kennen.
Ja. Wie ist das umgekehrt, wenn du dann wieder zu Hause bist nach so einem langen Trip?
Dann kommt dieser Rückwärtskulturschock, den ich von den anderen Reisen schon kannte, aber der nach Afrika auf jeden Fall noch mal viel krasser war, weil das Leben ja irgendwie nicht kontrastreicher hätte sein können. Ich war voll sensibel und langsam und reizüberflutet, als ich wieder hier war. Es war kalt, es war dunkel, es war vorher halt in Südafrika Sommer. Also ich bin aus dem südafrikanischen Sommer in den grauen, nebligen Freiburger Winter gekommen. Und ja, also es war sehr, sehr zäh die ersten Monate. Ich hatte auch noch keine Wohnung. Ich habe immer aus dem Koffer gelebt bei Freunden und so. Ich habe irgendwie gewartet, dass mein Leben wieder losgeht, aber war halt selber noch gar nicht richtig wieder hier. Das hat dann echt einige Monate gedauert und war wirklich mit so einer Depression vergleichbar auf jeden Fall.
Ja. Aber das heißt, egal wo du bist, irgendwer zieht immer an dir. Wieder nach Hause oder wieder in die Ferne.
Naja, wenn man nach Hause kommt, braucht man einfach auch die Zeit, wieder anzukommen. Ich war 14 Monate weg, habe 14 Monate nicht an diesem Leben, was einfach ein krasses Tempo ist. Also du hast einen vollen Terminkalender, am Wochenende sind 10 Partys gleichzeitig. Du kannst mit der Deutschen Bahn einfach heute überall sein. Das hatte ich alles nicht. Ich war halt einfach nur immer sehr linear an einem Ort und hatte sehr begrenzte Möglichkeiten, was ich esse, was ich mache, was ich unternehme. Und meistens war es halt Fahrradfahren so. Von daher ist es einfach eine krasse Anpassung, wieder zurück. Und es dauert Zeit und sich wieder ein Leben aufzubauen. Bei mir ist es halt so ein WG-Leben und ein Tantenleben, Familienleben. Es hat einfach wieder Zeit gebraucht.
Du hast dich ganz bewusst entschieden, deine Reise ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Jonas Deichmann und seiner Cape-to-Cape-Geschichte, die wir auch begleitet haben damals, der in unter 80 Tagen auf jeden Fall die Strecke von Nordkap nach Kapstadt zurückgelegt hast. Du warst 14 Monate unterwegs. Warum hast du dich für diese Variante entschieden, dieses?
Weil ich lernen will, weil ich verstehen will, weil ich Kulturen echt kennenlernen möchte oder Menschen kennenlernen möchte. Ich bin auch nicht die Strecke gefahren, die Jonas gefahren ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das bei ihm waren. Die Route über Westafrika ist viel länger, sind halt insgesamt 20.000 Kilometer. Mhm. Und ich habe auch Länder mitgenommen, die jetzt nicht auf dem direkt, also ich bin Umwege gefahren. Ich bin über Sierra Leone und Liberia, da muss man nicht durch. Man kann einfach durch Guinea direkt fahren. Mhm. Und Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ich glaube, dass gerade so Abenteuer, die auf Zeit sind, auch viel Sicherheit bringen dadurch oder eben nicht diesen Bodenkontakt oder auch diesen Kontakt mit Locals. Je schneller du bist, desto weniger kann dir passieren. Desto weniger Zeit bist du vor Ort, desto weniger Tage kannst du dich mit Malaria infizieren oder irgendwie andere Sachen. Ja, und für mich war es eher, ich will ja Afrika sehen. Ich will ja nicht gleich wieder nach Hause. Und ich habe dadurch einfach dieses Tempo gewählt, diese Mischung aus, okay, ich komme hier vorwärts. Ich habe jetzt auch nicht 3 Monate in einem Land verbracht, sondern immer eher so einen Monat. Mhm. Und war für mich in dem Moment richtig. Und ich glaube, das ist auch jedem selbst überlassen, wie schnell man sowas machen will. Und nur weil jemand schneller ist, heißt es, sagt es gar nichts über das Abenteuer aus. Also sowohl wie intensiv die Erfahrung war, als auch was die Person gelernt hat oder irgendwie mitgenommen hat oder was auch immer. Oder die eigenen Ziele halt erreicht hat. Mhm. Es gibt auch Leute, die sind deutlich langsamer unterwegs.
Ich finde es immer schade. Sorry.
Ja. Nee, sag mal.
Ich finde es immer schade, wenn Menschen berichten von Events oder von irgendwelchen Abenteuern oder so und dann halt dieses, eigentlich habe ich aber gar nicht so viel mitbekommen, weil ich war so in einem Tunnel, ich war so auf Zeit und vielleicht die Nacht durchgefahren, wo man dann nichts vom Tag sieht. Und hast du denn, bist du kontinuierlich auch gefahren jeden Tag oder hast du auch mal gesagt, ich bleibe jetzt mal, keine Ahnung, eine Woche hier in Ghana oder so?
Mhm. Ja, ich habe auch ich hatte viele Pausentage. Ich war mal, das längste war 3 Wochen in Marokko, da bin ich noch krank geworden. Da habe ich mich dann auch noch auskuriert. In Togo war ich fast 2 Wochen. Das ist ja auch so ein ganz kleines Land. Mhm. Also ich habe mir auf jeden Fall.
Durchfahren wahrscheinlich, lassen. Ne?
Ja. Ja, genau. Waren auch viele. Und so. Ja, ich habe mir auf jeden Fall die Zeit genommen. Ich wollte Weihnachten wieder zu Hause sein und es war eben so eingeplant, dass es dann halt auch entspannt ist. Nee, und auch das Gleiche in der Nachbereitung. Also ich habe mir auch in der Nachbereitung Zeit gelassen, habe jetzt die Geschichte aufgeschrieben und nicht nur halt meine Geschichte aufgeschrieben, sondern auch probiert, wirklich über die Länder ein bisschen mehr zu vermitteln als nur, ja, da essen die Reis und Bohnen, sondern auch ein bisschen geschichtlich, bisschen kulturell, ein bisschen wie ich die Menschen dort einfach wahrgenommen habe oder auch was das mit mir gemacht hat, aber ein bisschen tiefer als nur so ein klassischer heute wieder 120 Kilometer Vollgasbericht. Ja.
Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man so dieses ja, Klischee von Afrika als Afrika, als wäre das ein Land, das vielleicht ein bisschen größer ist, aber ansonsten im Prinzip alles mehr oder weniger gleich widerlegen kann. Wie hast du das wahrgenommen in deinen 14 Monaten?
Ja, das Schöne ist auf jeden Fall, dass ich eben Nord-, West-, Zentral- und Südafrika durchfahren bin. Also wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsland in Afrika, sag ich immer, ich habe 4 Lieblingsländer, weil frag lieber halt nach den einzelnen Regionen und nicht nach dem ganzen Kontinent. Weil es einfach diverser ist, als wir es uns vorstellen können. Und auch fairerweise, ich habe jetzt nicht Afrika studiert. Wahrscheinlich für Locals gibt es noch viel, viel mehr Unterschiede als für mich, die halt wirklich von außen auf die Dinge nur drauf schaut. Und für mich ist es einfach das Größte, wirklich zu sehen, wie sich die ganzen Landschaften verändern, wie sich die Sprachen verändern, wie sich die Menschen verändern und auch ja die Kontraste zwischen Stadt und Land und so weiter. Also es gibt einfach sehr, sehr viel Unterschiede und manche davon kann ich benennen und andere kann ich nicht benennen. Aber ja, das macht es halt so spannend und so schön. Und unterm Strich sind es alles Menschen und wir haben so viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und das wird einem halt auch sehr bewusst.
Hast du ein konkretes Bild, einen konkreten Moment, wo du sagst, das war besonders schön während meines Trips? Oder vielleicht auch besonders typisch?
Ich glaube, diese kleinen kurzen Begegnungen am Straßenrand und die Momente, wo ich wirklich auf Hilfe angewiesen war und nach Schlafplätzen gefragt habe und dann irgendwo wie adoptiert wurde von den Locals und dann für einen kurzen Moment Teil der Family war und irgendwie mein Zelt bei denen unterm Vordach aufgestellt habe oder so. Das sind wirklich die Momente, die so wertvoll sind, weil du hast die als Tourist nicht. Wenn du da mit dem Auto durchfährst, kommst du immer weiter bis ins nächste Hotel und auf dem Fahrrad geht's halt manchmal einfach nicht. Und dann wirklich auch sich hilflos zu zeigen oder vulnerabel zu zeigen und die Hilfe anzunehmen und in Kontakt zu kommen und trotz Sprachbarrieren irgendwie sich zu connecten und sich sicher zu fühlen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Immer wieder. Und das sind eigentlich die Momente, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Und der große Grund, warum es halt mit dem Fahrrad einfach anders ist als mit jedem anderen Verkehrsmittel.
Und wird es manchmal auch hart, wenn du so alleine unterwegs bist und zu viel nachdenken kannst oder, weiß ich nicht, zu lange auf einer Straße geradeaus fährst mit Gegenwind und zu viel Sonne?
Ja, es war sehr, also es gab viele Tiefpunkte, viel mehr als in Südamerika damals. Da war ich irgendwie ganz in einem ganz anderen Modus und jetzt durch auch einfach diese Länge, 14 Monate weg zu sein, ich weiß nicht, das hat ganz viel mit mir gemacht, wie gesagt, Heimweh und wenn man dann auch teilweise durch sehr, sehr arme Strukturen kommen, weil man muss auch sagen, es ist einfach ein ausgebeuteter Kontinent und das merkt man. Mhm. Und wir denken Freiheit oft sehr individualistisch, aber Freiheit ist auch solidarisch, weil wenn es den Leuten um mich herum nicht gut geht und man das sieht und man sieht es halt teilweise einfach. Es gibt sehr heruntergekommene Schulen, es gibt sehr arme Dörfer, wo auch wegen Klimawandel Wasserknappheit herrscht und man sieht es und die Leute reden auch drüber und die Regierungen machen halt teilweise nichts, dann macht das auch was mit meiner Stimmung. Mhm. Dann kann ich nicht so tun, als wäre nichts. Und das hat mich schon auch in eine tiefe Krise gestürzt, vor allem im Kongo, in der Republik Kongo. Da bin ich über den Äquator gefahren und es war einmal der Moment, über den Äquator zu fahren, was nach einem Jahr kam, weil Afrika auf unseren Karten ja auch viel kleiner aussieht und wir unterschätzen Afrika. Es ist einfach wirklich weit bis zum Äquator. Einmal diese ganze Kurve durch Westafrika und dann ab dem Äquator war der Regenwald sehr abgeholzt, die Leute sehr arm und die Tiere, die wir uns alle vorstellen in Afrika, dass da überall Elefanten und Löwen rumlaufen, ist auch nicht so. 80% sind ausgerottet. Gerade in Westafrika sieht man halt kaum wilde Tiere. Und landschaftlich, wie gesagt, dann ab dem Äquator auch noch sehr, sehr viel Rodungen und Waldbrände und Co. Und das ist einfach so ein Moment gewesen, wo ich halt nicht mehr wusste, was ich hier mache. Es ist kein Highlight, touristisch gesehen, da durchzufahren. Und wenn es den Leuten um mich herum nicht gut geht, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Und da musste ich dann halt wirklich Pause machen und runterkommen und alles mal loslassen, um dann auch wieder Kraft zu haben, um weiterzufahren. Mhm. Das macht halt was mit dir und wir sehen das in Europa nicht so. Also wir können das hier extrem gut ausblenden. Wir sehen es in den Nachrichten vielleicht, aber wir können wegwischen, wir können weiter scrollen und da konnte ich halt nicht einfach das alles wegwischen. Mhm.
Du hast eingangs ja auch von den Privilegien gesprochen, die wir haben. Alleine schon dieses immer wieder nach Hause zu kommen und generell auch die Freiheit wird einem da auch bewusst, dass vieles davon auch genau auf der Armut vor Ort basiert. Das, was wir haben.
Ja.
Weil dieser Moment, da stelle ich mir tatsächlich auch sehr, sehr schwierig vor.
Ja, und man lernt halt über die Geschichte und über den Kolonialismus, nennen wir auch viel. Natürlich gibt es in Afrika vorm Kolonialismus mit Königreichen und mit Universitäten und mit Strukturen, die funktioniert haben, die wir auch zerstört haben. Geschichte, die wir zerstört haben. Und dann fährst du durch diese Länder und alles ist zum Beispiel französisch geprägt und es gibt Baguette und es gibt Orange als Telekommunikationsanbieter und so und es gibt France CFA, es gibt französisches Geld, es ist alles irgendwie französisch und du fragst dich halt, wo ist die, keine Ahnung, guineische Kultur oder was war hier vorher und du siehst es, du findest es halt nicht mehr oder es ist halt sehr schwierig zu finden für Außenstehende und es macht einfach sehr, sehr viel mit einem und das finde ich, deswegen natürlich ist auch dieses Tempo, langsam dadurch zu fahren, dafür ist man dann halt offener und man nimmt mehr davon auf, man versteht mehr und man hat auch ein größeres Bedürfnis drüber zu reden und es aufzuschreiben und so weiter und deswegen es geht dann um mehr als nur ums Fahrradfahren auf jeden Fall.
Hast du eine Strategie, um aus solchen Tiefpunkten, von denen du gerade gesprochen hast, wieder dich rauszuziehen?
Die für mich wichtigste, also das Wichtigste war in dem Moment, mich einfach auch auszuruhen. Ich war auch körperlich einfach sehr kaputt. Es ging auch in den Wochen darum, in den Tagen, die ich Visa hatte, durchzufahren. Also ich hatte immer so 30 Tage und teilweise gab es dann Komplikationen und dann lief das Visa schon, bevor ich überhaupt im Land war und so. Und dann musste ich mich halt teilweise total beeilen und dann war ich halt körperlich am Anschlag und dann kam halt noch diese ganzen äußeren Umstände dazu und dann hilft es halt nichts, außer mich auszuruhen und wirklich aufzutanken und mal auch offline zu gehen und einfach gut zu mir selber zu sein. Und das hat zum Glück funktioniert. Ich glaube, hätte ich keinen Ort gefunden, wo ich mich hätte wirklich gut ausruhen können, dann hätte ich vielleicht abbrechen müssen, aber ich konnte mich halt eben wiederherstellen innerhalb von ein paar Tagen und hatte dann auch wieder Kraft weiterzufahren und hatte zu Hause meine Leute, mit denen ich drüber reden konnte, habe viel Tagebuch geschrieben, habe das irgendwie aufgeschrieben und für mich einfach sortiert und dann ging es auch wieder weiterzufahren, aber ja, es lässt sich halt nicht einfach so wegschieben.
Hörst du Musik manchmal, wenn du unterwegs bist? Auf so Touren?
Voll viel, ja.
Hast du irgendwie einen Lieblingssong für deine Bikepacking-Touren? Irgendwas? Vielleicht auch einen Song, der dich aus so einem Stimmungsloch rausholt?
Ich habe, glaube ich, keinen Song, der immer ich höre viel Verschiedenes. Also ich habe auch ganz viel afrikanische Musik unterwegs dann gehört, weil ich einfach voll gefühlt habe und so voll drin war. Ich höre dann viel auch Deutschrap, irgendwie Casper oder so emotional aufgeladene Lieder, wo ich dann auch mal intensiver fühlen kann, halt auch eben die negativen Gefühle fühlen kann. Aber ich kann jetzt gerade keinen einen Song sagen, tatsächlich. Hast du einen?
Wieso stellst du jetzt hier die Fragen? Ich habe tatsächlich einen Song, der, wenn ich richtig schlechte Laune habe, wenn ich den höre, dann habe ich danach in der Regel wieder zumindest bessere Laune, ja.
Und welcher Song ist das?
Der heißt tatsächlich Schlechte Laune, der ist von Wieso.
Ah, okay. Muss ich mir mal anhören. Cool.
Genau, der heißt Schlechte Laune, er singt über seine schlechte Laune mit sehr schneller Punkmusik und danach habe ich wieder gute Laune.
Ach, geil. Ja, perfekt.
Ich kann er sich erklären, aber das funktioniert bei mir zumindest. Du hast vorhin erzählt, dass du in Kolumbien angefangen hast, ein Buch zu schreiben, das aber irgendwie nie fertig geworden ist. In oder nach Afrika hast du ein Buch geschrieben, das ist auch fertig geworden, über deine Erlebnisse, immer Richtung Süden, heißt es. Hattest du das vorher schon geplant oder bist du eher unterwegs auf die Idee gekommen?
Ich habe auf jeden Fall mit dem Gedanken vorher schon gespielt. Wie gesagt, es gab ja schon mal einen Versuch. Und ja, das hat, ich habe Tagebuch geschrieben unterwegs und habe einfach so viel erlebt, dass ich und auch viel erlebt, was ich eben nicht geteilt habe, weil ich nicht wusste, wie. Mir geht es auch wirklich darum, keine Vorurteile zu reproduzieren oder so wenig Vorurteile wie möglich, was natürlich auch unmöglich ist. Mhm. Und ja, wie gesagt, auch wieder dieses Ding, vielleicht eine Geschichte, die ich halt früher selber gerne gelesen hätte und vielleicht wäre ich so auch schon früher zum Radfahren gekommen und zum Bikepacken gekommen, hätte es solche Geschichten schon gegeben. Und dann habe ich es einfach gemacht, einfach angefangen und zum Glück auch zu Ende gebracht. Ja, ich bin sehr happy, dass ich das jetzt habe und die Geschichte dadurch auch für mich selbst abspeichern kann. Mhm.
Das heißt, wenn ich das Buch jetzt lese, dann laufe ich auch Gefahr, direkt so einen ähnlichen Trip unternehmen zu wollen.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es liest und ob das bei dir auslöst. Ich hoffe.
Aber das ist schon so ein bisschen auch die Idee, motivieren und andere Leute dazu anzuregen.
Ja, aber vor allem ist die Idee auch ehrlich zu sein und authentisch. Und ich will jetzt nicht so eine klassische Heldengeschichte mit, es ist alles so crazy und so krass, sondern es ist auch wirklich, ja, ich bin auch am Zweifeln gewesen und es war nicht immer alles easy und also ich will nichts romantisieren, sowohl jetzt den afrikanischen Kontinent als auch das Radreisen, weil wie gesagt, es ist sehr monoton, es ist sehr anstrengend, aber es ist auf jeden Fall machbar und jeder sollte für sich selbst rausfinden, welche Form passt und was gut zu einem, was einem gut tut.
Also kann es auch eher ins Gegenteil gehen. Also so
weiß ich
nicht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich könnte mir das vorstellen, zumindest so wie ich deine Reise begleitet habe. Mega cool, dass du das gemacht hast. Habe ich höchsten Respekt davor. Aber für mich ist es eher so cool, dass du es gemacht hast. Ich gucke mir das an, aber selber muss ich das dann ja eher nicht mehr machen.
Ja, vor allem geht auch nicht Copy-Paste. Jeder muss selbst auch diese Planung ist ja auch schon, beginnt ja das Abenteuer, wenn man sowas plant. Mhm. Und da, das ist ja auch das Schöne, dass es jeder irgendwie ein bisschen anders macht.
Okay, Buch, du hast vorhin auch was von einem Film erzählt. Mhm. Den gibt's auch noch.
Ja, der ist auch noch in the making. Da lassen wir uns auch Zeit. Das ist auf jeden Fall ein krasser Prozess.
Ja, wir müssen tatsächlich mal gucken, da, wenn das als Podcast rauskommt, wissen wir noch gar nicht wann und wie wir da im Timing sind. Aber müssen wir ein bisschen überlegen, vielleicht, wie wir das formulieren.
Ja, also der Film kommt im März. Ende März. Er wird Same Sun heißen. Und 90 Minuten gehen und in Kinos laufen.
Same Sun.
Das ist alles, was ich sagen kann.
So wie die Sonne.
Ja. Ja.
Mhm. Und wie hast du dafür gedreht? Alles alleine oder hat dich da jemand begleitet mal?
Ich habe mit der Fabi, die auch den Norwegen-Film On Her Own gemacht hat, mich verabredet, dass sie mich besuchen kommt in Afrika. Und insgesamt war sie dreimal da. Einmal in Marokko, einmal in Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste und einmal in Namibia, Südafrika. Und die hat mich, also insgesamt 40 Tage von 400 Tagen war sie da. Und den Rest habe ich mit GoPro und Drohne und auch einer großen Systemkamera selbst gefilmt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Journey für uns alle, das nochmal so so auch festzuhalten und auch wieder so große Themen, da geht's um Angst, da geht's um Mut, da geht's um Frau sein, da geht's auch um ja die Reise an sich, aber halt auch mein Leben zu Hause, weil wie gesagt, wir sind ja nicht nur unterwegs so isoliert von unserem Zuhause und ich habe durch meine Zwillingsschwester auch einen sehr, sehr starken Bezug einfach nach wie vor gehabt. Also der Kontakt mit zu Hause war auch immer da und es geht auch so ein bisschen um diese Zwillingsgeschichte. Die eine macht so, die andere macht so und irgendwie leben beide einfach ihr Leben und es wird dann schon so ein bisschen philosophischer. Soll keine klassische Reisedoku sein, sondern auch ein Film, den man sich gut angucken kann, wenn man nichts mit Fahrradfahren am Hut hat.
Wird er dann im Kino gezeigt oder ist das hauptsächlich eine Online-YouTube- und Co-Geschichte?
Kino.
Okay. Das heißt, jetzt in nächster Zeit weniger Radfahren für dich und mehr irgendwie unterwegs auch auf Buch- und Filmtour.
Ja, also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall viel in Kinos unterwegs sein, hoffe ich. Wenn es ein guter Film wird, sind wir viel in Kinos. Wenn nicht, dann, wenn ihr mich auf Strava viel seht, dann lief es wohl nicht so gut. Nein, Spaß. Also ich hoffe, ich bin trotzdem viel unterwegs auf dem Rad und viel draußen, aber ja, Kino ist auf jeden Fall auf meinem Zettel.
Okay, ich bin sehr gespannt. Kannst du ansonsten schon was verraten über deine Pläne für die Zukunft oder lässt du das jetzt erstmal alles auf dich zukommen und wartest, wie das Jahr läuft?
Es ist, glaube ich, immer ein bisschen auf sich zukommen lassen und gleichzeitig irgendwie Ideen haben und ein bisschen träumen. Ich bin noch nicht fertig mit Afrika. Ich war jetzt ja auch noch mal da und hab noch mal so ein bisschen Richtung Ostküste vorgefühlt, sag ich mal. Also ich bin von Namibia Richtung Botswana, Richtung Ostafrika. Mhm. Und mein Traum wäre auf jeden Fall noch die Ostküste auch zu sehen, von Kapstadt nach Kenia. Aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr, vielleicht Ende nächsten Jahres, mal sehen. Mhm. Um einfach auch noch ein bisschen größeres Bild von Afrika zu bekommen und vielleicht auch ohne so einen strengen Zeitplan. Also es ist ja alles relativ, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch mal gut wäre, nicht so lange am Stück, sondern eher in kleineren Etappen und dafür aber ein bisschen ausführlicher noch. Mal sehen. Also Afrika ist auf jeden Fall noch hoch im Kurs. Und dann gibt's natürlich auch noch ganz viele andere Regionen auf der Welt, wo ich noch nie war. Und das Fahrrad scheint mir nach wie vor die beste Option fürs Reisen.
Und in Deutschland irgendwas vor? Sieht man nicht da mal auf dem Rad?
Off-Grid, sagt ihr das was? Mhm. Ryzen Event fahre ich dieses Jahr wieder mit. Das ist dann offline, was ich auch super cool finde, super angenehm. Sehr coole Community auch. Da fahre ich mit und dann werde ich ins Trailrunning Game ein bisschen einsteigen.
Weiß man da schon, in welche Richtung das geht?
Beim Off-Grid, das ist absolut geheim. Da trifft man sich dann in Köln und in München. Es wird dieses Jahr 2 Auflagen geben. Und wenn man dann da vor Ort ist und mitfahren darf, es wird, glaube ich, ausgelost, da bekommt man dann bekommt man dann die Info, wo es hingeht. Also es ist das ist so ein Teil davon.
Fährst du alleine oder Ahnung, ich glaube, man kann es auch zu zweit fahren, oder?
Ich glaube, immer zu, also es ist immer so pärchenweise. Mhm. Ich glaube auch dieses Jahr wieder. Ich glaube nicht, dass jemand alleine fährt, um ehrlich zu sein. Wäre auf jeden Fall auch mal spannend.
Wann ist das?
Ich glaube, die Version in Köln im Mai und die in München im September. Wird jetzt aber auch die Tage erst veröffentlicht. Also wahrscheinlich, wenn das Podcast rauskommen sollte, ist es dann schon da. Aber ich glaube, die starten jetzt demnächst mit der Bewerbungsphase. Mhm.
Und die andere Geschichte, was du gerade noch, wo du einsteigen wolltest? Da habe ich dir dazwischen
gehobbelt. Trailrunning ist Trailrunning und Fastpacking. Also mit dem Rucksack, beziehungsweise einfach nur laufend. Mhm. Ich laufe im Mai 50 Kilometer Ultra in Innsbruck.
Ah, genau. Aber dann voll in die Berge rein.
Ja, ganz viele Höhenmeter, ganz viele Berge. Aber auch mega cool. Gibt's auch total tolle Communities. Ja, das ist so das andere. Und ansonsten ein bisschen trainieren, ein bisschen fit sein und im Grunde gute Zeit haben.
Okay. Dann habe ich als Abschluss unseres kleinen, netten Plauschs hier noch eine ganz triviale Frage für dich. Nachdem du so viel Zeit in vielen Teilen der Welt verbracht hast, Wiebke, was ist Heimat für dich?
Gute Frage. Ich glaube, Heimat ist da, wo meine Familie ist, wo meine Geschwister sind, wo meine Eltern sind, wo meine Oma ist. Und das ist tatsächlich auch sehr verteilt. Wir sind alle in Deutschland überall verteilt. Und Heimat ist da, wo ich sein kann. wo ich mich entwickeln kann, wo ich Freundschaften aufbauen kann, wo ich Wurzeln schlagen kann, wo ich Projekte haben kann, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Ich glaube, das ist für mich Heimat.
Das hast du sehr schön gesagt. Wiebke, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke und dir, Felix.
Ganz Hammer. Viel Spaß und Erfolg mit deiner...
Dass es endlich geklappt hat.
Oh ja. Ganz viel Spaß und Erfolg mit deiner Tour für Buch und Film und Co.
Wir sehen uns im Kino, ne?
Hoffe, wir sehen uns genau im Kino und vielleicht auch mal auf dem Rad.
Ja, würde mich freuen.
Wünsche dir vor allem jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ja, und allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das neue Gravelbike Magazin, wir haben es angekündigt, jetzt am Kiosk zu haben oder online. Und wie gesagt, 4 Ausgaben jetzt auch im Abo. Müsst ihr euch unbedingt holen, sonst bin ich persönlich beleidigt. Genau, holt euch das, folgt uns auf diesen Social-Media-Kanälen, von denen jetzt alle sprechen, ne Wiebke? Und folgt natürlich auch dem Roadbike Magazin. Guckt auf unsere Website auf bike-x.de. Und dann hört ihr wahrscheinlich Erik kommende Woche schon wieder. Ja, und Wiebke, damit verabschiede ich mich von dir. Schön, dass du dabei warst. Super, dass es endlich geklappt hat. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.